herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner lädt zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und ich begrüße Sie recht herzlich zur diesjährigen Schul- und Kita-Jahresabschlussrunde. Die ist ähnlich angelegt wie im letzten Jahr, allerdings ein kleines bisschen unterbrochen. Ich werde heute damit starten, dann gibt es zwischendurch 1, 2, 3 Episoden, die mit dieser Schul- und Kita-Jahresabschlussrunde nichts weiter zu tun haben oder nichts direkt zu tun haben. Und dann geht es bis zu den Sommerferien weiter und pünktlich zu den Sommerferien müsste dann Episode Nummer, Achtung, 100 kommen. Heute sind wir erstmal in Episode 88 und mir gegenüber sitzt, fangen wir mal mit der Opposition an, der bildungspolitische Sprecher der größten Oppositionsfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Im Wahlkreis im wunderschönen Pankow, Louis Krüger. Herzlich willkommen, Herr Krüger.
Hallo.
Ich freue mich, dass wir wieder zusammengefunden haben.
Sehr gern.
Das letzte Mal saßen wir, glaube ich, auch ungefähr so um die Zeit im letzten Jahr zusammen und haben damals unsere Episode aufgezeichnet. Genau, und jetzt möchte ich mal ganz gerne gucken, was haben die Grünen gemacht? Wie gucken die Grünen im Moment auf den Stand der Bildung in Berlin? Wir haben jetzt in den letzten Wochen viel über die Zugangsprüfungen zum Gymnasium diskutiert. Und ich habe mich ein bisschen gewundert. Ich war ein bisschen überrascht, weil die Grünen ja immer den Fokus auch sehr viel auf Gemeinschaftsschulen legen und lebenslanges gemeinsames Lernen. Ich habe mich gewundert, warum ist denn den Grünen im Moment in der Breite der Befassung dieses Thema so wichtig, dass möglichst viele Kinder auf dem Gymnasium dürfen?
Geht ja am Ende um Bildungsgerechtigkeit. Also nicht um die Frage, dass möglichst viele Kinder aufs Gymnasium kommen, sondern dass möglichst alle die Chance haben. Und das sehen wir halt durch die neue Zugangsvoraussetzung mit dem Schnitt, mit der Förderprognose so nicht gegeben und auch der Probeunterricht, den man eigentlich kaum so nennen kann. Es war mehr wie so ein Assessment Center. Genau, der sorgt eben nicht für gleiche Bedingungen für alle. Und man kann tatsächlich auch fragen, ob die mit einem besseren Schnitt als 2,2, das ist ja die Voraussetzung, ob die überhaupt alle diesen Test auch bestanden hätten. Da hätte ich mal so meine Zweifel. Das haben wir nur 50 von 1.900, die diesen Test gemacht haben, bestanden. Das ist schon eine erstaunlich schlechte Quote. Die Senatorin hat gesagt, naja, das hat ja genau gezeigt, dass wir richtig gelegen haben mit diesem Schnitt von 2,2. Ich finde, ein Test, wo es darum geht, besonders viele durchfallen zu lassen, gerade im Bildungsbereich, nicht so ideal, weil ich glaube, pädagogisch wertvoll sieht anders aus.
Was hätten Sie denn anders gemacht in dem Zusammenhang?
Also wir hätten vor allen Dingen erstmal einen Probelauf gemacht, also eine Testung. Das gab es ja in Brandenburg, wo sich der Probeunterricht ja abgeschaut wurde. Da wird das immer so gemacht, dass die Aufgaben vorher einmal getestet werden an SchülerInnen, um zu gucken, ne, wie viele schaffen das eigentlich, die zu erfüllen und sind die geeignet für diesen Probeunterricht in Anführungsstrichen.
Hm. Nur ganz kurz, aber grundsätzlich finden Sie das richtig, dass man das jetzt so dargestellt hat, so hergestellt hat, dieses Verfahren?
Naja, wir waren ja, das haben wir auch schon unter Rot-Grün-Rot so vereinbart, gegen das Probejahr, beziehungsweise für die Abschaffung des Probejahrs und des damit verbundenen Abschulens. Und dann fragt sich natürlich, stellt sich die Frage, was kommt stattdessen? So. Und in einer Situation, wo gerade nicht in Frage steht, dass es eben eine Zugangsvoraussetzung fürs Gymnasium gibt, das würde sicher das Schulsystem noch mal ein bisschen durcheinander wirbeln, wenn man das weglassen würde. Aber in der Situation war jetzt der Probeunterricht das Verfahren, das gewählt wurde. Und da finde ich es jetzt erstmal plausibel, dass wir uns als Oppositionsfraktion dieses bestehende Verfahren angucken und sagen, was würden wir daran besser machen, als jetzt direkt erstmal zu sagen, finden wir irgendwie alles doof, weil man muss sich ja auch ein bisschen an dem orientieren, was gerade da ist. Deswegen der Fokus auf diesen Probeunterricht, den wir, wie gesagt, aber tatsächlich anders gestalten würden.
Wie würden Sie ihn denn gestalten? Also ich habe dazu noch eine konkretere Frage, aber die würde ich dann als Nachfrage formulieren.
Ja, also erstmal würden wir gucken, dass es wirklich ein Probeunterricht ist. Das heißt, dass wirklich auch Zeit da ist, die SchülerInnen kennenzulernen von Seiten derer, die sie dann beurteilen müssen. Ist natürlich auch klar, selbst wenn man das auf 2 Tage ausweiten würde, dass man sich da nicht ein ganz vollständiges Bild von SchülerInnen machen kann. Wir würden es aber trotzdem ausführlicher machen als diese Testungen, die gerade stattgefunden haben. Und ich tatsächlich würde auch noch andere Kompetenzen der SchülerInnen versuchen sichtbar zu machen oder genau abzufragen oder irgendwie in den Blick zu nehmen, die, glaube ich, irgendwie auch wichtig sind für den weiteren Verlauf im Gymnasium, dass er durchaus verschiedene Herausforderungen für einen bereithält, wo zum Beispiel auch das selbstorganisierte Lernen eine ganz, ganz große Rolle spielt. Das sehe ich so gerade in dem Probeunterricht, wie er gerade ist, nicht abgedeckt. Und man muss sich ja sogar mal überlegen, dass die Förderprognose an der Grundschule jetzt ja auf die Fächer Deutsch, Mathe und Englisch reduziert werden soll, aber selbst in diesem Probeunterricht Englisch gar nicht vorkam. Also das wäre für mich ja das Mindeste, wenn ich sage, der Probeunterricht ist quasi die zweite Chance für die, die in diesen drei Fächern nicht den erforderlichen Schnitt bekommen, dass ich dann wenigstens in dieser zweiten Chance auch auf diese drei Fächer irgendwie eingehe.
Die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, ich will jetzt auch gar nicht allzu weit sozusagen wieder in die Vergangenheit springen, weil die Themen ja auch im letzten Jahr schon sehr ausführlich besprochen worden sind, aber die Frage, die sich mir einfach im Grundsatz gestellt hat, wenn man in der Vergangenheit ein Probejahr hatte, hatte die Schülerin der Schüler ein gesamtes Jahr Zeit, um zu zeigen, bin ich in der Lage, dem Leistungsniveau eines Gymnasiums standzuhalten, mitzuhalten. Jetzt sagt man, das möchte man innerhalb von 2 Tagen schaffen können oder innerhalb von einem Tag. Ist das überhaupt realistisch darstellbar?
Nee, also ich glaube, es ist nicht möglich, das in 2 Tagen abzubilden, was man in einem Jahr machen kann. So, die Frage ist aber, was ist die Alternative? So, und was spricht gegen ein Probejahr? Und ich glaube, dass tatsächlich diese Möglichkeiten, ja, Zeit zu haben, sich selbst zu beweisen, das nicht aufwiegt, diese Erfahrung, die vielen anderen machen, die das eben nicht schaffen nach diesem Jahr und dann eben an andere Schulen gehen müssen. So was ich tatsächlich, weil ja auch die Frage war, was hätten wir anders gemacht, was ich auch anders gemacht hätte, wäre eine bessere Vorbereitung auf dieses Ergebnis, weil was wir jetzt erleben, ist, dass die Bildungsverwaltung sich jetzt die große Frage stellt, wie gehen wir eigentlich mit den ganzen SchülerInnen um, die jetzt nicht mehr ans Gymnasium gehen können, sondern in den ISSen und Gemeinschaftsschulen untergebracht werden müssen. Und da kann man durchaus den Eindruck gewinnen, dass die Senatsverwaltung darauf nicht vorbereitet war und die ISSen jetzt natürlich stöhnen und die Gemeinschaftsschulen, weil sie jetzt natürlich die zusätzlichen SchülerInnen aufnehmen müssen, während an den Gymnasien Kapazitäten frei werden. Da gibt es jetzt verschiedene Vorschläge im Raum, aber ich glaube, das hätte man sich vorher überlegen müssen, bevor man das angeht.
Da war heute Morgen nur ganz kurze Randbemerkung, ein Artikel im Tagesspiegel zum Thema. Kurzer Hinweis, heute ist der 15. April. Ich packe mal den Artikel in die Shownotes für die, die es nochmal nachlesen möchten. Ich würde mal, also da geht es nämlich genau darum, dass die ISSen im Moment einfach so viele Schülerinnen und Schüler in der Anmeldung haben und Gemeinschaftsschulen, dass man halt überlegt, wohin mit den ganzen Kindern. Ich würde mal einen kleinen Sprung machen wollen. Vielleicht eine ungewöhnliche Frage für jemanden, der in der Oppositionsfraktion ist. Was macht die Senatorin aus ihrer Sicht richtig im Moment?
Das ist gar nicht so eine einfache Frage. Ich glaube, ich hätte das auch zum Anfang der Legislatur oder zum Anfang der Amtszeit der Senatorin ein bisschen anders beantwortet, weil sie durchaus mit viel Elan auch rangegangen ist und Dinge vorgeschlagen hat, wo man durchaus sagen kann, es ist erstmal gut, dass überlegt wird, wie man das angehen kann. Zum Beispiel die Frage, wie gehen wir eigentlich mit den SchülerInnen um, die nach der 10. Klasse keinen Abschluss haben oder keine Anschlussperspektive. So finde ich erstmal total gut, dass die Senatorin sich da auf den Weg gemacht hat. Ob jetzt das 11. Pflichtschuljahr irgendwie die beste Lösung ist, ist vielleicht nochmal eine andere Frage und das hätten wir ein bisschen anders gemacht. Was sich jetzt aber zeigt, ist, dass da relativ wenig dahinter steckt. Und das erleben wir auch bei anderen Initiativen, bei denen ich erstmal gedacht hätte, das ist vielleicht irgendwie ein guter Schritt, zum Beispiel die Gründung des neuen Landesinstituts für Berlin, das sogenannte BLIK. Auch da, das war ja auch was wir unter Rot-Grün-Rot schon angestoßen haben, hätte ich erstmal gesagt, ist eine gute Sache, dass da was passiert. Und jetzt erleben wir aber, dass es im Januar eine schöne offizielle Eröffnungsveranstaltung vom BLIK gab und dann aber rauskam, eigentlich ist von dem ganzen Gebäude nur eine Etage irgendwie so halbwegs bezugsbereit und da aber eigentlich auch nur modellhaft ein paar Räume. Und das erleben wir halt an vielen, vielen Stellen, dass die Senatorin Ankündigungen gemacht hat, von denen ich mir erstmal viel erwartet habe, die sie jetzt aber zumindest bisher noch nicht so richtig einlösen kann. Beim Schulball läuft's gut, würde ich behaupten. Aber da würde ich auch dazu sagen, dass das auch durchaus ein Erbe vergangener Jahre ist und auch von rot-grün-roter Bildungspolitik, weil Schulbauten sich natürlich nicht irgendwie in einem Jahr planen und umsetzen lassen, sondern da schon viel auf den Weg gebracht wurde. Aber da würde ich zugute halten, dass das auf jeden Fall engagiert weitergetragen wird. Vielleicht mit der kleinen Einschränkung, dass jetzt bei den Standards im Schulbau Lockerungen stattfinden sollen. Genau. Wo sich natürlich die Frage stellt, geht das am Ende zulasten der pädagogischen Qualität?
Genau, da gab es zuletzt auch verschiedenste Debatten im Abgeordnetenhaus, die ursprünglich mal ausgegangen sind von der Senatsbauverwaltung, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, dass man da gesagt hat, wir könnten eventuell preisgünstiger bauen, wenn man die Räumlichkeiten anders gestaltet. Das ist interessant, Sie haben zwei Sachen gesagt. Das eine war der Blick und das andere war sozusagen das Erbe früherer Legislaturen. Was hätten Sie denn in Bezug auf den Blick anders gemacht? Weil da muss man natürlich schon, finde ich, auch im Blick behalten oder im Hinterkopf behalten, die Aufkündigung des Vertrags zum Lisum war ja eine Entscheidung der Vorgängersenatorin Busse unter R2G. Und da waren ja alle einigermaßen überrascht, dass man jetzt gesagt hat, zum, in dem Fall, 31.12. Kündigen wir jetzt quasi diesen Vertrag. Also da gab es ja auch einen gewissen Zeitdruck, behaupte ich jetzt mal.
Ich würde sagen, so überraschend war das gar nicht. Also das ist ja ein Ergebnis aus dem Bericht der Köller-Kommission, wo das ja empfohlen wurde. Und ehrlicherweise haben wir die erste Kündigungsfrist ein bisschen verpasst, weswegen das sogar jetzt erst ein Jahr später gekommen ist, als wir das ursprünglich mal geplant hatten. So, jetzt muss man natürlich sagen, die Senatorin hat die Entscheidung geerbt und musste dann damit umgehen. Und ich kann nicht beurteilen, wie viel da in der Verwaltung vorher schon passiert, dass die Senatorin sagt, sie hat quasi ein leeres Blatt übernommen. Andere sagen, dass dem nicht so gewesen sei. Ich kann das wiederum nicht beurteilen. Was ich auf jeden Fall anders gemacht hätte, ist das Erwartungsmanagement und die Frage von Beteiligung und Transparenz. So, ich glaube schon, dass das natürlich schwierig ist, weil in dieses Blick alles Mögliche rein projiziert wurde. Ne? Also alle Probleme der Berliner Bildungslandschaft sollten mit diesem Blick gelöst werden. So, das kann natürlich keine Institution leisten, egal wie gut man sie aufstellt. Und das wurde aber, glaube ich, nicht gut genug kommuniziert, beziehungsweise die Stadtgesellschaft nicht gut genug auf dem Laufenden gehalten. Was sind die einzelnen Schritte? Zu welcher Jahreszahl geht das Blick quasi in welchen Bereichen an den Staat? Was bleibt auch erstmal eine Weile so? Und da haben wir erlebt, dass da viel hinter verschlossenen Türen agiert wurde, auch Betroffene nicht mit einbezogen wurden. Stichwort zum Beispiel die Veränderung des Vorbereitungsdienstes, also des sogenannten Referendariats. Auch da ist dann irgendwann ein Vorschlag in die Welt gesetzt worden und die es betrifft, haben gesagt, oh schade, dass da niemand mit uns drüber geredet hat, weil eigentlich hätten wir da auch ein paar ganz gute Ideen. Das wurde jetzt nachgeholt neulich im Bildungsausschuss, aber natürlich an einem Punkt, wo schon sehr viel Porzellan zersplittert war und auch nicht klar ist, wie viele von diesen Vorschlägen, die da gemacht wurden, jetzt auch tatsächlich berücksichtigt werden.
Okay. Ich würde mal ganz grundsätzlich werden wollen. Die Koalition und auch die Bildungssenatoren haben eigentlich, ich würde sagen, zu Amtsantritt so ein bisschen die Schlagrichtung ausgegeben und den Begriff von Kernkompetenzen geprägt, zusammengefasst in diesem Dreiklang, die Kinder sollen lesen, schreiben, rechnen können. Da gab es auch verschiedentliches Kritik dazu, da gab es aber auch viel Zuspruch dazu. Im Moment zieht sich dieses Thema Sprachförderung im Grunde ja durch alle Fragen, die in irgendeiner Art und Weise mit Unterricht zu tun haben. Wie gucken Sie denn da drauf?
Das ist natürlich keine Frage, dass Jugendliche, wenn sie aus der Schule kommen, lesen, schreiben, rechnen können sollten, weil das auch eine Grundvoraussetzung ist für eine Teilhabe in der Gesellschaft, um einen Job zu ergreifen, mit dem man dann Geld verdient, mit dem man dann wiederum anders an der Gesellschaft teilnehmen kann. Und das ist ja auch die Aufgabe von Schule. Also im Schulgesetz steht nicht, Kinder sollen lesen, schreiben, rechnen können am Ende der Schule, sondern da steht zum Beispiel, dass sie mündige Teil dieser Gesellschaft sein sollen. Und dafür ist natürlich Lesen, Schreiben, Rechnen irgendwie eine Voraussetzung. Wie aber auch viele andere Dinge, würde ich behaupten. Insofern würde ich das total unterschreiben, dass das wichtig ist, aber eben nicht nur das. So, da erlebe ich eine Verengung und vor allen Dingen auch bezogen auf die Frage, wie erwirbt man eigentlich diese Kompetenzen? Gerade war die Frage, wie man das im Unterricht fördern kann. Es gibt natürlich auch viele andere Sphären des Lebens, wo das eine große Rolle spielt. Und Lesen und Rechnen oder Lesen und Schreiben tut man auch nicht nur im Deutschunterricht. So, das findet auch an verschiedenen anderen Stellen statt, mit einem Theaterprojekt zum Beispiel, in der Bibliothek. Also da gibt es viele Orte, wo man diese Kompetenzen erwerben kann. Insofern, sag ich mal, Zustimmung zum Ziel. Ich würde aber wahrscheinlich einen anderen Weg wählen, der ein bisschen breiter ist und vielleicht auch der Breite der Schülerinnenschaft und dem, was so jeder und jeder Einzelne mitbringt, bisschen gerechter wird.
Aber da muss ich jetzt mal nochmal nachfragen, warum hat denn das bisher nicht so gut geklappt? Also ich sag mal, die Werte auch in den Vergleichsarbeiten sind ja, man kann ja wirklich nichts anderes sagen, desaströs. Seit Jahren. Und das war ja, jetzt zuletzt hatten wir eine Regierung aus R2G, da waren die Grünen mit beteiligt, zwar nicht in Person der Bildungssenatorin und des Bildungssenators, aber ja doch an der Regierung. Warum hat das nicht funktioniert? Also warum sind die Werte gerade in diesen basalen Kompetenzen so schlecht?
Ich glaube tatsächlich, weil man nicht ganz die richtigen Lösungen gewählt hat. Also ich erinnere mich an diese berühmte zusätzliche Deutschstunde, die dann eingeführt wurde als Reaktion auf die schlechten Kompetenzen im Lesen und Schreiben. Muss man natürlich sagen, eine zusätzliche Stunde Deutschunterricht, der vorher schon nichts gebracht hat, wird vermutlich auch dann nichts bringen. So. Oder die Frage, wie gehen wir eigentlich mit SchülerInnen um, die in der 8. Klasse noch nicht richtig lesen können? Lehrkräfte, die Deutsch in der 8. Klasse unterrichten, sind nicht für Alphabetisierung quasi ausgebildet worden. Die machen dann mit den Gedichtsanalysen, aber die wissen gar nicht, wie man SchülerInnen das Alphabet beibringt oder wie man flüssiges, sinnhaftes Lesen lernt. Und da, glaube ich, müssten wir tatsächlich ein bisschen mehr auf die Realität oder auf die aktuellen Bedingungen gucken und überlegen, was sind dann die entsprechenden Lösungen. Das hat aber auch immer natürlich einen gewissen äußeren Druck, weil eben diese Kompetenzen so sehr im Fokus stehen. Und ich glaube, dann so eine Antwort wie, wir machen einfach eine zusätzliche Stunde Deutsch, einfach erstmal einfacher klingt als vielleicht andere Lösungen. Und da waren wir sicher in der Vergangenheit auch nicht vielleicht dann irgendwie ambitioniert genug, um das irgendwie auch umzusetzen. Zumindest scheint es noch nicht so Früchte getragen zu haben.
Was könnten dann andere Lösungen sein?
Ich glaube tatsächlich ein anderer Zugang. Neben dem frühkindlichen, das ist klar, dass Kompetenzen, die ich eigentlich in der Grundschule lernen sollte, dass wenn ich sie da nicht lerne, dass es mir dann ganz schwer fallen wird, sie irgendwann später zu lernen. Das ist klar. Also alles, was am Anfang genau nicht gelernt wird, kostet sehr viel mehr, das später aufzuholen. Was wiederum, und das ist mir wichtig, nicht bedeutet, dass wir jetzt irgendwie in der Kita schon alle dahin prügeln müssen, dass sie eigentlich zum Schulbeginn schon lesen, schreiben, rechnen können. So, also ich finde auch, dass das Recht auf Spielen und die Frage, was für eine Aufgabe hat Kita eigentlich, auch im Fokus dessen stehen muss und nicht die Kita verschult werden darf.
Nehmen Sie das so wahr im Moment?
Habe ich schon das Gefühl, also auch mit diesen Debatten rund um die Vorschule, um die Frage von irgendwie Sprachfeststellung, da ist erstmal gar nichts dagegen zu sagen, zu gucken, auf welchem Kompetenzstand sind die jungen Menschen. Aber die Frage ist, versuche ich dann irgendwie Deutschförderung oder Leseförderung in der Kita zu machen und vor allen Dingen aber, wie mache ich sie? Ne? Und was jetzt zum Beispiel in der Grundschule ja eingeführt wurde, das sogenannte Leseband, das ist, glaube ich, ein guter Weg, das Lesen tatsächlich auch zu fördern, aber auch eben zu gucken, was sind vielleicht die Formate, mit denen dann die Kinder auch was anfangen können. Also zu gucken, wie gesagt, in die Bibliothek zu gehen. Ich kenne, da habe ich ein Praktikum gemacht in der Schule, die haben so Book-Slams gemacht, also nicht mehr so, sag ich mal, langweilige Vorträge, hallo, ich habe dieses Buch gelesen und da passiert das und das, sondern zu gucken, wie kann man das anders, interessanter für die SchülerInnen machen. Und ich glaube, da gibt es eigentlich didaktisch relativ viel und das muss man aber auch irgendwie zur Anwendung bringen, um an der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen auch anzudocken und ihnen halt Lust auch aufs Lernen zu machen oder ihnen andersrum die Lust daran nicht zu nehmen.
Was kann Politik in dem Moment machen, tun, dazu beitragen?
Politik kann zum Beispiel die Ausrichtung des Blicks in den Fokus nehmen und überlegen, welche Angebote finden da statt, damit Lehrkräfte auch befähigt werden, aber eben nicht nur Lehrkräfte, sondern zum Beispiel auch die ErzieherInnen, die im Ganztag tätig sind, um diese Kompetenzen zu fördern und da vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Handwerkszeug in bestimmten Dingen an die Hand zu geben. Vieles passiert da auch schon und vieles ist auch schon gut, was genau das Personal in der Schule macht, das will ich jetzt gar nicht schlecht reden. Aber ich glaube, die freuen sich auch über Unterstützung und gerade wenn ich dieses Beispiel irgendwie 8. Klasse Deutschunterricht aufgreife, ich glaube, viele ISS-Lehrkräfte würden sich auch freuen, wenn ihnen jemand vielleicht ein gutes Material oder mal eine Fortbildung gibt. Wie mache ich das eigentlich mit 8-KlässlerInnen, wo ich nicht mehr irgendwie das Alphabet mit Tieren machen kann, weil das für die Altersgruppe irgendwie nicht mehr relevant ist? Und ich glaube, da gibt es durchaus eine Lücke.
Was mir deutlich durch den Kopf ging, als ich mir mal wieder die Zahlen angeguckt habe, auch der Vera-Ergebnisse, man kann diese Gruppen natürlich nur schwer gegeneinander stellen, weil das sind natürlich unterschiedliche Personen. Aber wenn man sich die, also der Trend ist aber eindeutig, finde ich. Wenn man sich anguckt, wie viele Kinder bei Vera 3 die Mindeststandards nicht erreichen und wenn man das mit der Quote aus Klasse 8 entgegenstellt oder Vera 8 gegenüberstellt, stellt man wirklich fest, die Quote derer, die die Mindeststandards nicht erreichen, ist in Vera 8 höher als in Vera 3. Das heißt, irgendwo zwischendurch verlieren wir die Kinder. Wo passiert das?
Das ist eine gute Frage. Was wir tatsächlich sehen, dass sowohl in Mathe als auch Deutsch die Ergebnisse tatsächlich jetzt auch über den Zeitverlauf in den letzten Jahren immer schlechter geworden sind. Was wir sehen, ist, dass sie andersrum in Englisch immer besser geworden sind. Was sicherlich oder vermutlich nicht daran liegt, dass jetzt grundlegend der Englischunterricht überall viel besser geworden ist, sondern was vermutlich daran liegt, dass Jugendliche einfach mehr mit Englisch im Alltag konfrontiert sind. Sie hören Songs, sie schauen Serien auf Englisch. Das taucht einfach in ihrer Lebenswelt viel mehr auf und vor allen Dingen in einem positiv besetzten Kontext, wo es halt ihnen gefühlt was bringt, Englisch zu lernen, weil dann kann ich halt die coole Serie auf Englisch gucken mit den Originalstimmen und muss nicht die blöde Synchro hören. So. Und die Frage ist ja so ein bisschen, wie kriegen wir das auch für andere Bereiche übersetzt, was jetzt eben nicht bedeutet, irgendwie wir können auf Mathe- und Deutschunterricht verzichten, aber was können wir vielleicht auch davon lernen, damit wir sie eben nicht verlieren? Und ich glaube, tatsächlich ist diese Frage von Dinge, die ich am Anfang nicht gelernt habe, wo ich mich dann irgendwann nicht mehr weiterentwickle, da die Jugendlichen mitzunehmen, ich glaube, das wird halt nicht mehr so in den Fokus genommen, weil man irgendwann davon ausgeht, bestimmter Kompetenzerwerb ist abgeschlossen. Ne? Die Alphabetisierung, das Lesen, Lernen, das muss halt irgendwie in der Grundschule gelernt worden sein. Und dann wird sich halt damit nicht mehr weiter beschäftigt, weil einfach davon ausgegangen wird. Und wenn das aber nicht da ist, dann kann ich natürlich auch die anderen Dinge nicht so gut lernen.
Ja, und irgendwo muss man ja auch die Kinder abholen, die möglicherweise erst, also ich sag mal so idealtypisch geht ja das Bildungswesen immer davon aus, die Kinder werden geboren, dann kommen sie irgendwann in eine Kita, dann gehen sie in eine Grundschule und dann in eine weiterführende Schule. Und das ist ja aber nicht die Lebensrealität von vielen Kindern. Also viele Kinder kommen ja auch meinetwegen aus dem Ausland mit dazu oder kommen aus welchen Gründen auch immer erst zu einer höheren Klasse in den, sozusagen ins deutsche Bildungswesen mit rein oder ins Berliner Bildungswesen mit rein. Wie kann man diesen Kindern die Ankunft erleichtern, das Reinfinden erleichtern?
Indem man einerseits, und das ist uns ganz wichtig, sie möglichst viel mit einbezieht, direkt von Anfang an, also eben nicht eine Separationen trennen machen, also zu sagen, du musst jetzt erstmal irgendwie 2 Jahre mit anderen, die irgendwie auch kein Deutsch können, irgendwie versuchen, Deutsch zu lernen, sondern das Sprachbad, ne, also das Erleben auch der deutschen Sprache zum Beispiel, weil das ja so ein ganz, ganz großes Thema ist, immer die Sprachkompetenz, gerade für welche, die auch neu nach Deutschland kommen, einerseits das zu fördern und andererseits aber auch spezifische Förderangebote zu machen. Also es funktioniert natürlich nicht, die einfach nur reinzusetzen und dann zu sagen, lauf mal irgendwie mit und dann wird schon irgendwie werden. Also
ist das eine Argumentation gegen die Willkommensklassen?
Das ist eine Argumentation vielleicht dagegen, wie sie gerade an manchen Orten praktiziert werden, wo SchülerInnen wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum wirklich eigentlich nicht ans deutsche Schulsystem und an die SchülerInnen angedockt sind, sondern wirklich getrennt von denen genau unterrichtet werden. Ich verstehe den Ansatz total zu sagen, ne, man will sie nicht überfordern und ihnen einen guten Einstieg ermöglichen. Ich glaube aber, dass man manchen damit auch Chancen verwehrt zu lernen. Deswegen wäre ich für einen früheren Einstieg, sage ich mal, ins Regelsystem mit aber unterstützenden Extramaßnahmen. Also zu sagen, ne, man geht schon in bestimmten Fächern vielleicht mit, wie dem Sportunterricht, dem Kunstunterricht, wo es vielleicht jetzt Sprache an manchen Stellen nicht ganz so eine große Rolle spielt, und guckt dann aber, wie man an anderer Stelle, da wo es noch Förderbedarf gibt, das quasi zusätzlich organisiert.
Okay. Jetzt springen wir so ein bisschen hin, ich würde aber im Bereich der Sprachförderung bleiben. Sie hatten es vorhin schon mal ganz kurz gesagt, den Begriff Vorschule. Da wurde ja auch viel drüber diskutiert in den letzten Wochen und Monaten. Was ist der Auftrag einer Kita, wenn nicht schulfähig machen?
Ja, jetzt bin ich natürlich Bildungspolitiker.
Kein Familien- und Kita-Politiker.
So, und trotzdem habe ich natürlich eine Vorstellung davon, was in der Kita passiert. Und das Lustige ist, dass ja in der Kita auch viel passiert, was eigentlich später in der Schule nicht mehr passiert, was aber vielleicht trotzdem auch eigentlich Auftrag von Schule ist, ne? Also dass zum Beispiel gemeinsame Entscheiden über, was es zu essen gibt, wohin man einen Ausflug macht, wie man vielleicht den Kita-Spielplatz gestaltet. Das findet in vielen Kitas statt, in einigen Schulen wiederum nicht. So. Also ich glaube, da werden durchaus bestimmte Kompetenzen schon erworben. Gleichzeitig hat für mich die Kita auch tatsächlich den Auftrag, das ja Recht auf Spielen quasi umzusetzen. Also auch genau, dass Kinder eine Möglichkeit haben, sich auszutoben, ins Spielen zu kommen, aber auch ja am Ende sich selbst zu behaupten, eine Persönlichkeit auch auszubilden. Das ist, glaube ich, sowieso der Auftrag des ganzen Bildungssystems und auch eine gewisse Neugier zu erhalten und darüber natürlich dann auch Kompetenzen zu fördern. Aber ich glaube nicht über so einen, jetzt braucht man irgendwie am Ende der Kita so einen Abschlusstest, um zu gucken, ist hier irgendwie ABC erfolgreich gelaufen. Es gibt natürlich bei der Sprachförderung schon den Anspruch, dass da bestimmte Kompetenzen da sind. Das wird ja auch über die Zeit genau sich quasi angeschaut. Aber ich glaube nicht eben, dass es ein Zeugnis am Ende der Kita braucht.
Jetzt mal ganz, ganz fiktive Überlegung. Wir haben heute den 15. April. Aus irgendeinem Grund haben wir am 16. April einen Berliner Senat mit einem grünen Bildungssenator oder einer grünen Bildungssenatorin. Was würden Sie dann machen, um die Sprachbildung in den Grundschulen zu verbessern?
Ich würde vor allen Dingen gucken, also wir haben in den Grundschulen ganz viele Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, teilweise um die Hälfte. Und ich glaube, dass man sich damit sehr aktiv beschäftigen muss, weil das für Kinder natürlich was ausmacht, wenn vielleicht im Elternhaus nicht oder wenig Deutsch gesprochen wird, sondern eine andere Sprache gesprochen wird. Und die Frage ist, wie können sie die Sprache eigentlich lernen? Was können sie da schon? Und haben sie in der Sprache vielleicht das Alphabet gelernt und fällt es ihnen dann leichter, auch das deutsche Alphabet zu lernen? Also ich glaube, das ist ein Punkt, der maßlos unterschätzt ist. Da würde ich viel, viel stärker drauf eingehen. Und dann würde ich tatsächlich anregende Lernanlässe für die Sprachbildung schaffen und dafür vor allen Dingen auch mehr Raum in der Schule geben. Also ich glaube, wir sind manchmal zu sehr im Rahmenlehrplan gefangen. So, ich verstehe, warum es den gibt und so, damit man irgendwie absichern will, dass bestimmte Kompetenzen da auch erreicht werden und bestimmte Inhalte auch stattgefunden haben. Trotzdem, gerade wenn man sich die Sprachbildung anschaut, ich glaube, es wäre sehr, sehr hilfreich auch für viele, einfach Zeit zu haben, im Unterricht zu sprechen, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, ohne irgendwie einen vorher festgelegten Gegenstand, sondern einfach Zeit zu haben, auch für eine Beziehungsarbeit. Da würde ich Schulen, glaube ich, gerne mehr Freiraum lassen und ich würde vor allen Dingen auch mehr Elternarbeit machen, weil das natürlich auch ein großes Thema ist, inwiefern können Eltern Kinder auch unterstützen. Und ich war in einer Grundschule in Marzahn-Hellersdorf und die haben gesagt, die machen ja nicht nur Sprachlernangebote für die Kinder, sondern auch für die Eltern, damit die Kinder, wenn sie nach Hause kommen und Hilfe bei den Hausaufgaben brauchen, die halt auch die Hilfe auch kriegen können von den Eltern und die Eltern nicht sagen müssen, das weiß ich leider auch nicht. So. Und das fand ich einen sehr, sehr guten Ansatz, das System Familie da quasi auch in diese Aufgabe mit einzubeziehen, ohne das quasi abzuwälzen auf die Eltern, sondern zu sagen, wir haben eine gemeinsame Verantwortung für dieses Kind.
Wie kann Politik das administrativ umsetzen, organisieren, unterstützen? Weil am Ende sind das ja Prozesse, die in der Schule stattfinden müssen. Also die kann man sich ja wünschen, aber ob die Schule das am Ende macht oder machen kann, steht ja wieder auf einem anderen Papier.
Das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe in meiner schulpolitischen Karriere, dass das ganz schwer bis unmöglich ist, jetzt irgendwie Gesetze aufzuschreiben, alle Schulen machen gute Sprachförderung oder alle Schulen bieten einen Elterncafé an und dann ist das irgendwie am nächsten Tag umgesetzt. So funktioniert tatsächlich Bildungspolitik leider vielleicht nicht, sondern das sind halt immer individuelle Schulentwicklungsprozesse, die da stattfinden müssen. Also eine Schule muss auch eine Haltung entwickeln zu diesen Fragen, weil wenn die Haltung nicht da ist, dann kann ich von oben verordnen, was ich will, dann wird es am Ende nicht passieren. Und diese
Haltung, ohne Personal bringt ja auch Haltung nicht, oder?
Nee, das Personal brauchst auch. Das ist dann am Ende die Frage der Rahmenbedingungen. Ich will kurz noch das zur Haltung zu Ende machen. Manche bringen die mit, schon aus dem Studium oder aus anderen Erfahrungen, die sie im Leben gemacht haben. Mit anderen muss man diese Haltung erst als Schule entwickeln oder sich auch gemeinsam darauf verständigen, was diese Haltung ist. Das ist immer ein Schulentwicklungsprozess und dafür muss es Raum in der Schule auch geben und das muss unterstützt werden. Gleichzeitig, ich habe das Thema quasi Raum, also Zeit genannt. Wenn ich natürlich nur damit beschäftigt bin, irgendwie den Vertretungsunterricht abzudecken und irgendwie zu gucken, dass meine Schule nicht auseinanderfällt, dann ist es natürlich auch schwer, einerseits diese Schulentwicklungsprozesse anzustoßen, aber andererseits auch einfach qualitativ hochwertige Bildungsangebote zu machen. Insofern wird, glaube ich, die Personalfrage die entscheidende, oder ist es ja gerade auch schon, aber es wird es bleiben, die entscheidende Frage in der Bildungspolitik.
Wie löst man das auf?
Man braucht natürlich mehr Lehrkräfte. So, ich glaube, das ist auf dem Bullshit-Bingo der erste Treffer. Das ist allen klar. Die Frage ist natürlich, wie kriegt man das hin? Und da braucht man einerseits mehr AbsolventInnen von den Universitäten. Das bedeutet einerseits, das Lehramtsstudium attraktiver zu machen, aber andererseits auch den Beruf der Lehrkraft attraktiver zu machen, weil es uns auch nichts bringt, wenn Leute das Studium fertig machen und dann feststellen, oh, unter diesen Arbeitsbedingungen möchte ich das nicht 40 Jahre lang machen, ich suche mir doch einen anderen Job. Also das ist das eine. Und das andere ist natürlich zu gucken, welches Personal gibt's noch in der Schule. Und da würde ich gerne nicht in so eine Erzählung reinkommen von, es gibt die Lehrkräfte und dann gibt's irgendwie alle anderen und die sind irgendwie da, die Lehrkräfte uns zu unterstützen, sondern ich glaube, dass es auch hier wieder eine gemeinschaftliche Aufgabe ist von allen in der Schule, wo dann jede Person ihre Aufgabe hat. So. Und die Aufgabe der Lehrkraft ist dann irgendwie ein angeleitetes Lernsetting irgendwie zu schaffen. Die Aufgabe der Schulleitung ist irgendwie alles gemeinsam zu bündeln. Die Aufgabe der Verwaltungsleitung ist dann irgendwie die ganzen Verwaltungsaufgaben zu machen und so weiter und so fort. Ich glaube aber, dass das tatsächlich die Gelingensbedingung ist, um da irgendwie erfolgreich rauszukommen. Und in einer Situation, wo wir tatsächlich gerade einen Mangel haben, würde ich gucken, wie wir stärker auch andere Personen, die es in Berlin gibt, die Bildungsarbeit machen, damit reinholen können. Also wir haben in Berlin das große Glück, dass wir ganz, ganz viele Träger haben im Bereich der kulturellen, der politischen Bildung, die Sportangebote machen und so weiter. Dieses Potenzial würde ich versuchen, in der Schule nutzbar zu machen und den Schulen da eine höhere Freiheit zu geben. Weil ich glaube, jede Schule muss da ein bisschen ihren eigenen Weg finden. Also auch das fände ich jetzt Quatsch zu sagen, Alba geht jetzt in 800 Schulen in Berlin und macht da eben den Sportunterricht. Ich glaube, da hat jede Schule ihre eigenen Partner, die irgendwie da sinnvoll sind. Und dafür braucht eine Schule aber sowohl die finanzielle als auch die organisatorische Freiheit, das auch tatsächlich umzusetzen.
Jetzt haben wir ja in Berlin nicht nur, ich sag mal, ein zahlenmäßiges Problem, was das Personal angeht für die Schulen, sondern wir haben ja auch, ich sag mal, ein Verteilungsproblem. Also das ist auch ziemlich klar nachvollziehbar, dass man, ich nehme jetzt mal so zwei Antipoden, das macht es vielleicht einfach ein bisschen deutlicher. Ist einfach ein Riesenunterschied, ob man ein Gymnasium in einem gut situierten Viertel in der Nähe des S-Bahn-Rings ist oder ob man eine Schule in einer schwierigen Lage vielleicht ist, irgendwo am Stadtrand an der Grenze zu Brandenburg. Und das merkt man dann auch bei den Personalschlüssen, sowohl bei der Zahl oder bei der Anzahl der Kräfte, die da sind, als auch bei der Qualifikation der Lehrkräfte, die da sind oder der Mitarbeitenden, die da sind. wie kann dieses Problem gelöst werden? Also dieser jetzt im Moment versucht die Senatsverwaltung über diese Nachsteuerungsreserve mit 3% zu lösen. Was wäre der grüne Ansatz?
Tatsächlich Verteilungsgerechtigkeit am Ende auch. Das ist ja auch was, was es unter Rot-Grün-Rot schon gab. Und da muss ich vielleicht einmal am Anfang kurz sagen, dass ich ganz, ganz lange Gegner von einer Verteilung von Lehrkräften war, weil mir durchaus bewusst ist, was das auch alles für negative Seiten hat. Also die Frage, wie glücklich sind Lehrkräfte, die an der Schule unterrichten müssen, die sie sich vielleicht nicht als erstes ausgesucht hätten. Wie guten Unterricht machen sie? Das ist mir schon bewusst. Oder die Frage, gehen die dann nach Brandenburg oder suchen die sich was ganz anderes? Das ist mir alles bewusst und deswegen war ich auch lange dagegen, habe aber tatsächlich erkannt über die Zeit oder eine andere Haltung dazu entwickelt, weil ich einfach gesehen habe, wie sehr die Schulen ausbluten, die genau eben in solchen schwierigen Situationen sind und dass ich das als Bildungspolitiker nicht länger verantworten kann, was da, unter welchen Bedingungen diese SchülerInnen lernen müssen, aber auch unter welchen Bedingungen das Personal dort arbeiten muss. Insofern würde ich die Einstellungskontingente wieder einführen. Das heißt, ich würde gucken, was ist quasi der Gesamtdurchschnitt der Lehrkräfteabdeckung in Berlin. Zum Beispiel über ganz Berlin verteilt haben wir eine Abdeckung von 97%. Und dann würde ich gucken, dass keine Schule mehr als 97% einstellen darf, auch wenn sie vielleicht noch eine Stelle offen hätte, weil klar ist, sie stellt am Ende zulasten einer Schule ein, die unterhalb dieser 97%
Aber dann sind wir im Grunde bei den 3%, die die Senatorin jetzt auch sozusagen festgelegt hat, oder?
Ja, wobei das tatsächlich da ja nochmal eine andere Sache ist, weil einerseits wurden ja 3% Umwandlung angeordnet, also dass sich 3% der Lehrkräftestellen in andere Professionen umwandeln muss. Und andererseits wurde jetzt ja ganz viel von der Aufgabe an die Schulaufsichten weitergegeben, die eine gewisse Nachsteuerungsreserve bekommen. Und da sind wir, glaube ich, wieder bei den Rechentricks der Bildungsverwaltung und der Bildungssenatorin. Es gibt so ein paar Projekte innerhalb dieser Legislatur, wo ich mir relativ sicher bin, dass da aus 2+2 nicht 4, sondern 3 geworden ist. Zum Beispiel auch bei den Schulbudgets, die zusammengefasst wurden. Ich bin mir relativ sicher, dass da am Ende weniger Geld zur Verfügung stand insgesamt, als wenn man vorher alle Töpfe einzeln genommen hätte. Und so gehe ich davon aus, wird das auch bei dieser Verteilungsreserve sein. Da wurden ja Lehrkräftestellen an anderen Stellen abgezogen, um sie in die Verteilung der Schulaufsicht zu geben. Und ich gehe davon aus, dass die Schulaufsicht weniger zu verteilen hat, als eingesammelt wurde. Und der Hintergrund dessen ist, dass dann natürlich das Lehrkräftefehl kleiner wird.
Sie hatten jetzt gerade gesagt, zu den flexiblen Schulbudgets, Sie sind sich sicher, dass es weniger ist. Ist das nachvollziehbar gewesen? Wie
Leider
viel vorher
nicht.
Drin war und wie viel hinterher drin ist?
Leider nicht. Wir haben das versucht, bei der Senatsverwaltung zu erfragen, aber die wollten uns die Zahlen dazu nicht geben, was für mich immer schon ein Zeichen ist, dass da vielleicht tatsächlich was dran sein könnte. Insofern können wir es gerade noch nicht, sage ich mal, 1:1 nachvollziehen, wie viel Geld die Schulen wirklich hatten davor und wie viele sie jetzt haben. Wir haben aber tatsächlich schon gesehen, dass zum Beispiel beim Bonusprogramm jetzt ja gekürzt wurde. Und das wurde dann an manchen Schulen durch das Startchancenprogramm quasi wieder aufgefüllt. Also man hat auf Landesebene gespart und mit Bundesgeld wieder aufgefüllt. Andere Schulen haben diese Möglichkeiten nicht, weil ja auch nicht alle Bonusschulen im Startchancenprogramm sind. Insofern ist das tatsächlich was, wo ich gerade noch dran bin und wo ich genau heute noch nicht sagen kann, ich kann es beweisen, aber ich bin mir relativ sicher, dass da tatsächlich Geld verloren geht für die Schulen.
Stand 15.04.
Ja.
Sie sagten jetzt gerade, da würde ich jetzt auch im Grunde eine ähnliche Frage nochmal formulieren für die Lehrkräftezumessung. Sie sagten jetzt gerade, dass es wahrscheinlich weniger ist hinterher. Ist das klar, nachvollziehbar oder ist das eine Annahme?
Also tatsächlich die Lehrkräftezumessung zu erklären, da können wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast.
Aber Sie können ja sagen, ist es eine Annahme oder ist es sozusagen nachweislich schon?
Naja, wir sehen ja, dass. Also die Senatorin sagt, dass es insgesamt gleich viele Lehrkräftestunden sind, die da verteilt werden, also dass da nichts eingespart wurde. Was wir da aber auf jeden Fall sehen, ist tatsächlich eine Umverteilung. Also es wird einfach von manchen Schulen weggenommen hin zu anderen Schulen. Jetzt habe ich vorhin gesagt, ich bin für Umverteilung, aber in dem Fall ist es die falsche Umverteilung, weil sie von Schulen, die die Unterstützung brauchen, weggehen zu Schulen, die die Unterstützung tatsächlich weniger nötig haben. Es sind natürlich am Ende weniger Lehrkräfte, einfach durch diesen Umwandlungszwang. Also wenn ich sage, 3% der Stellen müssen umgewandelt werden, dann sind es einfach nicht mehr 100% Lehrkraftstellen, sondern 97%. Genau, und damit ist es dann automatisch weniger, weil eben die Stellen in andere Professionen umgewandelt werden. Ich bin gar nicht generell dagegen, andere Professionen in die Schule zu holen. Aber wir haben gesagt, wir wollen das zusätzlich und nicht als entweder Lehrkraft oder Sozialarbeiterin oder Schulpsychologin.
Okay, wobei das natürlich, ich sag mal, ein Stück weit clever ist, zu sagen, man macht das über diese Umwandlungen, weil da muss man auch niemanden wegnehmen, sondern dann wird halt eine Stelle im Zweifel einfach nicht nachbesetzt.
Ja, was wir erleben, ist tatsächlich, dass diese 3% auch nicht jetzt wirklich gleich verteilt werden über die Schulen, weil das zum Beispiel an bestimmten Gymnasien, die einfach eine Ausstattung haben, die über 97% liegt und die keine Lehrkraft rausschmeißen werden, um dann eine andere Profession reinzuholen. Das heißt, es wird so sein, dass vor allen Dingen gehe ich davon aus, die Gymnasien eher bei 1, vielleicht 2% Umwandlung liegen, was auch damit zusammenhängt, dass die Gymnasien weniger Ressourcen für zum Beispiel Sprachförderung und andere Dinge haben und deswegen tatsächlich eine Umwandlung direkt bedeutet, dass ein bestimmter Unterricht nicht mehr stattfinden kann und deswegen die natürlich auch keine Umwandlung machen wollen, während das vielleicht an der ISS auch ich eine Lehrkräftestunde für eine sonderpädagogische Förderung zugesprochen bekommen habe und ich die vielleicht nochmal eher auch über eine andere Profession genau, quasi abdecken kann. Insofern wird es am Ende schon so sein, dass die Gymnasien eher 1-2% Umwandlung haben und die ISS und Grundschulen dann halt eher 4-5%.
Wobei ich jetzt, also Sie haben es ja gerade im Grunde auch implizit schon gesagt, also die Gymnasien haben ja aber natürlich trotz, also andersrum wiederum das Problem, dass sie einfach einen sehr, sehr großen Anteil ihrer Personalstunden, die sie haben, einfach für die Abdeckung der Stundentafel nutzen müssen. Müsste man dann nicht sagen, die müssten dann mehr Stunden am Ende sogar bekommen, damit sie bestimmte Angebote anbieten können? Also ich habe mal irgendwie 96% der Stunden an einem Gymnasium gehen in die Abdeckung der Stundentafel. Ich fand das exorbitant viel. Wenn man dann sagt, wir wollen aber eigentlich noch eine Förderung haben, die sozusagen darüber hinausgeht und so weiter, Teilungsstunden, was es da nicht alles gibt, müsste man dann nicht sogar sagen, man gibt den Gymnasien mehr Stunden?
Also was ich sinnvoll finde, ist, dass da, wo tatsächlich Förderung notwendig ist, dass da auch Ressourcen für die Förderung da sind. So, wenn die Gymnasien, jetzt sind wir wieder beim Probeunterricht, wenn die Gymnasien sagen, alle, die wollen, können zu uns an die Schule kommen und dafür brauchen wir dann auch die Förderung oder das Personal, damit wir die Förderung machen können, dann wäre ich auch fein damit. Solange aber das Gymnasium so exklusiv, wie es gerade ist, weiter handelt, tauchen bestimmte Förderungsbedarfe so auch nicht auf, weil die einfach aussortiert werden auf dem Weg hin zum Gymnasium. Insofern ja, wenn das Gymnasium inklusiver werden würde, dann würde ich natürlich auch dafür sorgen, im Sinne der Kinder, weil um die geht's ja, oder im Sinne der SchülerInnen, dass die auch die Ressourcen bekommen, die sie brauchen, um diese Förderung umsetzen zu können.
Also ich finde das immer wieder interessant, jetzt um mal ein bisschen Selbstreflexion dazu. Wer vielleicht meinen Blog das ein oder andere Mal gelesen hat, weiß, dass ich auch eine etwas differenziertere Haltung zum Thema Gymnasien habe. Aber das ist natürlich so diese Konstrukt Gymnasium ist natürlich, erzeugt natürlich eine Menge Abhängigkeiten im weiteren Bildungssystem und irgendwie führt man dann halt genau diese Debatte am Ende, ne? Dass man sagt, okay, wir wollen eigentlich ein inklusiveres Gymnasium haben, aber dann müsste man ja am Ende wieder mehr Stunden reingeben für eine Schulform, die sowieso schon an vielen Stellen exklusiver ist als eine andere Schule. Und wie erklärt man das jetzt? Also das führt zu, also auch bei mir selber zu ganz vielen Scheren im Kopf irgendwie.
Ja, das ist, hat auf jeden Fall eine gewisse Gleichzeitigkeit. So, also man kann nicht das eine machen, ohne das andere zu lassen. Und das wäre aber, glaube ich, tatsächlich eine größere und auch eben eine bildungspolitische Aufgabe. Ich glaube, dass man das nicht einer einzelnen Schule nur überlassen kann oder ja, die jetzt sagt, sie macht sich irgendwie auf den Weg und sagt, sie nimmt jetzt auch noch kamen mehr Kinder mit Förderbedarf irgendwie auf und guckt, dass sie irgendwie das schon gemanagt bekommen, sondern ich glaube, das ist am Ende auch eine Entscheidung, die dann auch Bildungspolitik treffen muss, zu sagen, wir wollen hier irgendwie einen System-Change, nenne ich es jetzt mal, haben und sagen, wir wollen die Gymnasien neu aufstellen, damit zum Beispiel diese auch inklusiver arbeiten können.
Das ist ein schönes Stichwort, bildungspolitische Handlungsbedarfe. Das gab in der Vergangenheit, als RZG noch regiert hat hier in Berlin und auch in den Senaten davor, gab es im Grunde immer die mal mehr, mal weniger subtil formulierte Kritik, dass die Senate im Bereich der Bildung mehr Sozial- und Gesellschaftspolitik als Bildungspolitik machen. Und da wurde dann auch immer argumentiert, ja, darum sind auch die Werte in den Basiskompetenzen in Anführungszeichen halt so schlecht, weil halt mehr Fokus darauf gelegt worden ist, wie stellen wir die Schulen gesellschaftspolitisch auf? Wie sehen Sie denn das? Wie gucken Sie denn da drauf?
Naja.
Also ist ja auch eine Debatte, die wir zuletzt im letzten Wahlkampf hatten und auch im Moment ja im Grunde wieder.
Ja, also ich glaube, wenn man Schule als Lern- und als Lebensort versteht, und das sagen eigentlich, glaube ich, sogar alle Parteien, auf jeden Fall auch die CDU, da muss man sich natürlich fragen, was bedeutet das? So, und ein Lebensort ist für mich mehr als Unterricht. So, und ich glaube, so verstehen auch andere das, sondern, und gerade wenn man sich auch anschaut, dass wir jetzt stärker Richtung Ganztag gehen, dann bedeutet das natürlich, dass da auch eben andere Dinge stattfinden, die im gesellschaftlichen Bereich angedockt sind. Sportangebote, Kunstangebote, aber auch Angebote, wie ich gemeinsam miteinander Zeit verbringe, ohne mir den Kopf einzuschlagen gegenseitig. So. Und die Verantwortung hat eine Schule dann auch. Insofern ist sie natürlich auch gesellschaftspolitisch oder sozialpolitisch aktiv, weil ich natürlich auch nur diese Bildungsziele erreichen kann, wenn, sag ich mal, der Rest stimmt. Wenn ich irgendwie hungrig in die Schule komme, dann kann ich so viele Deutschstunden haben, wie ich will, dann werde ich vermutlich nicht gut lesen und schreiben lernen können. Also das eine hängt ja mit dem anderen immer zusammen. Oder wenn ich Gewalt zu Hause erfahre, hat das natürlich auch Auswirkungen darauf, wie ich in der Schule unterwegs bin. Oder wenn ich in der Schule diskriminiert werde, auch dann fällt es mir natürlich viel schwerer, in der Schule zu lernen und die entsprechenden Leistungen zu erbringen. Insofern ist das für mich gar nicht voneinander zu trennen, sondern im Sinne von einer Querschnittsaufgabe muss da natürlich die Bildungsverwaltung mit den anderen Verwaltungen zusammenarbeiten.
Wir haben jetzt zuletzt diese Debatte gehabt und die werden wir auch weiterhin führen über die Verteilung von Geld im Haushalt, unter anderem auch der Bildungsverwaltung. Da taucht immer wieder ein Punkt auf, den Sie jetzt implizit schon aufgegriffen haben, das Mittagessen. Das sind pro Jahr rund 200 Millionen Euro, die das Land Berlin ausgibt für das Mittagessen an den Berliner Schulen, Grundschulen. Und im Grunde ist das doch immer wieder so ein Posten, der ins Feld geführt hat, dass man sagt, es gibt einen Teil der Eltern, die könnten sich die Kostenbeteiligung ja durchaus leisten. Dann könnten wir auch bestimmte Träger für politische oder für Bildungsangebote einfach besser bezahlen. Wie stehen Sie denn dazu? Wie stehen die Grünen dazu, zu der Debatte?
Ja, also ich habe das Gefühl, es gibt kein Interview, kein bildungspolitisches Gespräch, wo das irgendwie nicht Thema ist. Auch wir haben ja darüber schon gesprochen.
Die Diskussion nimmt auch kein Ende. Also
genau, weil man sie natürlich immer wieder aufwerfen kann, genauso wie ich ganz, ganz viele andere Debatten auch immer wieder aufwerfen könnte, wofür sonst Geld ausgegeben wird oder wo man sonst Geld einnehmen könnte. Und am Ende ist es natürlich immer eine Frage der politischen Schwerpunktsetzung und der Frage, wie man auch Gerechtigkeit umsetzt. Genau, das, da würde ich bei dem bleiben, was ich auch schon in der Vergangenheit gesagt habe, dass ich da erstmal andere Stellschrauben sehen würde, bevor ich an das Mittagessen der Kinder rangehen würde. Andere mögen das durchaus anders sehen und es gibt oder gäbe sicher auch Möglichkeiten, da vielleicht Dinge auch nochmal anders zu lösen. Ich glaube aber, dass diese Debatte gerade nicht die vordergründigste eigentlich bei den Fragen um den Haushalt ist.
Dann dazu zwei Nachfragen dazu. Wie rechtfertigt man das, dass das Land Berlin jedes Jahr 200 Millionen Euro ausgibt? Also jetzt nicht in Abgrenzung zu anderen Haushaltstiteln, sondern sozusagen in der Begründung dieser Ausgabe. Warum machen wir das?
Weil das für mich tatsächlich schon eine Frage von ja auch am Ende von Bildungsgerechtigkeit ist, dass alle, die in die Schule kommen, dort auch ein Essen bekommen. Und jetzt kann man natürlich fragen, ne, wie macht man das mit der Finanzierung und könnte man das nicht auch anders lösen? Klar, kann man sicher auch anders lösen. Die Frage ist ja immer, was bedeutet das? Und im Zweifelsfall bedeutet das irgendwie gewissen bürokratischen Aufwand und natürlich die Frage, die sich immer stellt, der Stigmatisierung, also der Frage, kommt dann irgendwo raus, dass die eine Familie sich das Essen selbst leisten kann und die andere halt nicht und auf jemand anderen angewiesen ist und müssen das Kinder dann oder sollten das Kinder dann irgendwie austragen oder diese Erfahrung machen oder nicht. Ich wäre dafür, tatsächlich eher zu gucken, wie wir die Steuereinnahmen erhöhen und da eine fairere Belastung von Einkommen machen. Das heißt, höhere Einkommen auch höher zu besteuern, Erbschaftssteuer und so weiter. Das sind natürlich keine Dinge, die wir als Berliner Landespolitik machen können. Das ist mir schon klar. Aber das wäre der Ansatz, den ich wählen würde, die, sag ich mal, Verteilungsgerechtigkeit der Einkommen nicht beim Mittagessen der Kinder anzusetzen, sondern beim Einkommensteuerbescheid der Eltern.
Okay, da könnte man jetzt im Zweifel über eine Bundesratsinitiative starten, so ein Vorhaben zu sagen, man führt eine Einkommens- und Vermögenssteuer wieder ein. Eine Vermögenssteuer oder Erbschaftssteuer. Welche Möglichkeiten hätte denn das Land Berlin von sich aus, um Einnahmen zu erhöhen?
Das sind ja Vorschläge, die tatsächlich schon gemacht wurden, jetzt im Rahmen der letzten Haushaltsverhandlungen. Das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich die Parkgebühren. Nun ist auch klar, dass die Parkgebühren nicht das Mittagessen finanzieren werden. So, das wissen auch alle. Trotzdem glaube ich, wäre es durchaus vertretbar, das Parken in Berlin ein bisschen teurer zu machen. Ich weiß nicht, warum das irgendwie günstiger ist, in Berlin ein Jahr zu parken, als einen Monat ein Netflix-Abo abzuschließen. Das, also genau, ist für mich überhaupt nicht verständlich.
Und dazu nur ganz kurz. Der durchschnittliche SUV hat eine größere Grundfläche als mein früheres Kinderzimmer. Und ich behaupte, meine Eltern haben für mein früheres Kinderzimmer mehr Miete gezahlt als ein Parkplatzhalter für heute.
Vermutlich.
Kleine Information am Rande.
Ich habe da auch noch eine Side Note. Heute kam tatsächlich die Nachricht, dass der Kinderzirkus in Tempelhof Schöneberg durch die Überschüsse aus der Parkraumbewirtschaftung jetzt weiter finanziert werden soll, nachdem er aus der Förderung der Bildungsverwaltung rausgefallen ist. Also es gibt, wie gesagt, fürs Mittagessen ist das vielleicht keine Lösung, aber an anderen Stellen, finde ich, muss man sich schon überlegen, wo kann man Einnahmen generieren, um auf anderer Seite Ausgaben zu finanzieren. Die Grundsteuer ist ein Thema, was in Berlin auch immer wieder aufgerufen wurde. Und ich bin kein Haushaltsexperte, aber ich weiß, dass es auch um die Frage nochmal von auch nochmal der Aufnahme von Krediten ging. Klar, das ist keine langfristige Lösung, das ist mir auch klar. Man kann jetzt nicht das Mittagessen quasi dauerhaft über Kredite finanzieren. Man muss sich aber in der Gesamt- und im Haushalt hängt ja alles immer miteinander zusammen, in der Gesamtlage schon auch, glaube ich, klar machen, dass wir gerade in einer besonders belasteten Situation auch tatsächlich sind, sei es durch die Folgen der Corona-Pandemie, die noch an vielen, vielen Stellen spürbar sind, sei es einfach durch die vielen Menschen, die nach Deutschland geflohen sind und um die wir uns kümmern wollen. Auch das kostet natürlich am Ende auch einfach Geld. Und zu sagen, in dieser Situation sind wir bereit, irgendwie nochmal mehr Kredite aufzunehmen, das können wir auch als Land Berlin, das hätte ich sinnvoll gefunden.
Ich würde noch mal einen kleinen Themensprung probieren. Die Grünen schreiben sich das Thema Inklusion, das ist ja auch eins ihrer Lieblingsthemen, immer wieder sehr intensiv auf die Fahne. Wir möchten mehr Inklusion in den Schulen haben, inklusive Kitas, inklusives Zusammenleben in Berlin. Warum gelingt es nicht, dieses Thema aus dieser, entschuldigen Sie bitte den Begriff, aber aus so einer Sonderwunschecke rauszubekommen? In der es immer so ein bisschen klingt, als wenn das jetzt irgendwie so ein Exotenthema wäre.
Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, dass da gerade ein bisschen was passiert. Aber auch weil die Situation relativ dramatisch ist. Also meine Kollegin Marianne Burkhardt-Oldes könnte das sicher noch viel, viel besser ausführen, als ich das jetzt an der Stelle kann. Aber wir erleben tatsächlich im Bereich der Inklusion Rückschritte aktuell. Also zum Beispiel wird das Ruhen der Schulpflicht wurde erleichtert mit der letzten Schulgesetzänderung. Und wir erleben das immer mehr, also das höre ich wirklich aus vielen Kreisen, dass immer mehr SchülerInnen nicht mehr beschult werden. Das heißt, sie werden dann nach der zweiten Stunde nach Hause geschickt, weil gesagt wird, oh, das ist mir zu kompliziert, wir haben irgendwie nicht das Personal, um uns zu kümmern, oder andere wiederum gar nicht in die Schule gehen können. Das erfasst die Bildungsverwaltung tatsächlich nicht, hat sie uns gesagt, was natürlich dramatisch ist, weil diese Kinder gibt es. Und vielleicht ist es deshalb aber auch so schwer, das darzustellen, weil es so ein bisschen unterm Radar läuft und vielleicht die, die sich irgendwie in dem Themenfeld auskennen, wissen, dass da was im Argen liegt, aber man jetzt nicht mit so einer Zahl irgendwie nach vorne gehen kann.
Genau, also das ist, was ich auch wahrnehme. Inklusion hat gefühlt 8 Milliarden Einzelschnittstellen, die irgendwie betrachtet werden müssen, ob das jetzt Kinder sind, die früher nach Hause geschickt werden oder Kinder, die nicht ins Schulgebäude reinkommen, aus welchen Gründen. So, und mit diesem Detailreichtum kann man natürlich so eine Debatte auch komplett überfordern. Meine Frage ging jetzt tatsächlich auch genau deswegen eher in die Debatte innerhalb der Gesellschaft. Warum das nicht gelingt, eine Debatte so zu führen, also ich habe da auch meine Theorien zu, aber ich frage Sie als Politiker, dass allen bewusst wird, okay, das betrifft auch mich am Ende. Also Inklusion ist jetzt nicht das Thema von jemandem, der im Rollstuhl sitzt, sondern betrifft am Ende irgendwie auch mich.
Das erleben wir bei ganz vielen gesellschaftlichen Fragestellungen. Je weiter es einem wegkommt, desto weniger habe ich das Gefühl, mich damit beschäftigen zu müssen. Und man kann relativ gut ausblenden, glaube ich, in dieser Gesellschaft, dass es Menschen mit Behinderungen gibt, weil sie an vielen Stellen auch einfach nicht sichtbar sind. So, und wer nicht sichtbar ist, den kann ich auch schnell mal vergessen. Und wenn sie nicht sichtbar sind, habe ich nicht das Gefühl, dass ich damit was zu tun habe. Vielleicht auch damit, dass sie nicht sichtbar sind. Vielleicht trage ich auch was dazu bei, dass sie nicht sichtbar sind. Und da sind, glaube ich, Menschen mit Behinderungen besonders stark von betroffen, also eine besonders diskriminierte Gruppe auch unserer Gesellschaft, ohne das jetzt quasi gegeneinander aufwiegen zu wollen. Aber das erlebe ich immer wieder, dass wenn es um auch Projekte mit der Antidiskriminierung geht, dass da oft andere Merkmale eher in den Fokus gerückt werden. Und ich meine, ich hatte auch in meiner Schulzeit kaum Berührungspunkte mit der Frage von Inklusion, einfach weil sie nicht stattgefunden hat und ich deswegen davon ausgegangen bin, der Normalfall ist halt ein anderer so und kein inklusiver. Und das geht vermutlich vielen von uns so. Und es ist natürlich wahnsinnig kompliziert. So, und vielleicht ist das dann auch so eine Abwehrbewegung zu sagen, oh, das ist mir jetzt irgendwie viel zu kompliziert, mich mit den ganzen Einzelfällen zu beschäftigen. Und weil es ja eben nicht auch so ist, eine Lösung für alle passt da irgendwie, sondern es sind ja wirklich sehr individuelle Bedarfe auch oder sehr individuelle Personen auch einfach. Und das ist vielleicht zu kompliziert für viele.
Aber wie macht man das sichtbar? Also, was Sie jetzt gerade auch auf Ihre eigene Schulzeit referenziert haben, kurzes Beispiel aus meiner eigenen Schulzeit. Ich bin in der ersten Hälfte der 1990er in Berlin-Hohenschönhausen zur Grundschule gegangen. Erkennbar behinderte Kinder gab es irgendwie gar nicht. Und Kinder mit anderen Merkmalen, nenne ich es jetzt mal ein bisschen ungelenk, gab es irgendwie auch nicht an der Schule. Da ist heute die Sichtbarkeit irgendwie schon höher, aber wie kann man das noch verbessern?
Vielleicht indem man, also weil wir uns auch immer wieder die Frage stellen, gerade auch so in Kontakt auch mit der Presse oder mit der Öffentlichkeit, wie macht man auf das aufmerksam, was da passiert? Vielleicht sind diese ganzen Einzelfälle, die es manchmal so kompliziert machen, andersrum auch eine Chance, weil sie natürlich auch eine Identifikation schaffen können oder irgendwie ein Problem Bewusstsein. Die meine Kollegin erzählt immer wieder von einem Beispiel, wo eine Mutter den ganzen Schultag im Auto vor der Schule wartet, um immer wieder über den Tag hinweg ihr Kind in der Schule zu versorgen, weil es in der Schule keine Versorgung für dieses Kind gibt und die Mutter kann dann wiederum nicht arbeiten und auch aus vielen anderen Gründen ist das natürlich nicht der Idealfall. Und vielleicht hilft das manchmal schon, sich das bewusst zu machen, was das am Ende auch bedeutet, weil wir das vielleicht weil wir damit so wenig Berührungspunkte an vielen Stellen haben, gar nicht so abschätzen können und vielleicht denken, ach okay, denen geht es ja irgendwie in der Förderschule auch gut oder irgendwie passt das schon so, und aber gar nicht sehen, was da eigentlich dahinter steckt.
Das ist jetzt aber der Prozess des Bewusstmachens. Das setzt voraus, dass ich bereit bin, mich damit zu beschäftigen. Ich unterstelle jetzt mal den allermeisten Leuten, dass sie schon Interesse daran hätten, sich damit auseinanderzusetzen, wenn sie damit konfrontiert würden. Aber für viele ist es ja einfach so, dass sie halt einfach nicht die Kapazitäten haben, sich jeden Tag damit zu beschäftigen, was könnte jetzt woanders irgendwie ein Sachverhalt sein. Deswegen die Überlegung, wie kann man diese Themen einfach sichtbarer machen? Vielleicht auch nicht unbedingt aus einer defizitären Haltung heraus.
Ja, das ist eine gute Frage. So die, glaube ich, am Ende auch bei jedem Einzelnen so anfängt. Natürlich hat Politik da auch einen Auftrag, das zu machen. Also da auch einfach Schwerpunkte zu setzen und damit auch eine öffentliche Debatte darüber anzufangen. Also wie viel haben wir im letzten Bundestagswahlkampf über das Thema Migration gesprochen und wie wenig haben wir darüber gesprochen, wie wenig Menschen in Behindertenwerkstätten eigentlich verdienen. Mhm. So, und dass sie irgendwie unter Mindestlohn sind und wer davon eigentlich jemals leben können soll. Diese Debatten finden nicht statt, und das ist sicher auch was, wo Politik, Medien, aber auch ne, jeder Einzelne sicher was zu beitragen könnte, dass das anders ist. Ich will jetzt irgendwie hier nicht ausrufen, wir müssen jetzt irgendeine Riesenkampagne, also so, weil dazu bin ich auch zu wenig Experte in dem Feld. Aber es fällt mir schon auch auf, dass es immer wieder hinten runterrutscht.
Ich entlasse ihn mal kurz aus dem Thema. Wenn wir jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt April 2025, wir haben in knapp anderthalb Jahren, so lange also gar nicht mehr hin, die nächste Abgeordnetenauswahl. Wie wird sich das grüne Angebot im Bildungsbereich zu dem unterscheiden, was die Grünen 2021 im Angebot hatten? Also ich weiß, sie sind noch lange vor dem Prozess sozusagen, aber gibt es was, wo sie sagen können, das wird anders sein, das war sozusagen unser auch Prozess jetzt während der letzten dreieinhalb Jahre seit der Wahl?
Ja, also wir sind tatsächlich jetzt am Anfang des Prozesses zum Wahlprogramm. Also wir fangen jetzt schon an, uns Gedanken zu machen. Genau, gleichzeitig sind wir natürlich noch nicht am Ende, und am Ende entscheide auch nicht ich allein das, sondern die Partei. Insofern kann ich natürlich nur sagen, was mir wichtig wäre. Und das wäre vor allen Dingen eine höhere Klarheit. Also ich hatte das Gefühl, wir haben uns vielleicht im letzten Wahlprogramm ein bisschen verzettelt. So, und ich glaube, das gilt vielleicht auch nicht nur für uns und auch jetzt nicht nur für diese Berlin-Wahl. Das wird mir immer wieder gespiegelt, dass Wahlprogramme die Menschen nicht so richtig abholen, so wie sie gerade geschrieben sind, weil man zu jedem Thema irgendwie was schreiben will, und gerade wir Grünen wollen dann nochmal drei Nebensätze mehr schreiben, damit wir es wirklich auch für alle und in jeder möglichen Situation erklärt haben. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, man muss sich da stärker fokussieren, und das wäre auch mein Wunsch für unser nächstes Wahlprogramm und auch für den Bildungsbereich, für den ja ich auch irgendwie mitverantwortlich bin, dass wir da stärker einen Fokus setzen und eine stärkere Klarheit reinbringen. Was sind die Aufgaben, die wir für die nächsten 5 Jahre sehen? Nicht irgendwie alles anfangen und irgendwie so ein bisschen durcheinander muscheln, sondern wirklich zu gucken, darauf wollen wir einen Schwerpunkt setzen.
Was wären jetzt Ihre 3 Schwerpunkte, wenn Sie sagen Klarheit und knapp?
Ja, der erste Schwerpunkt ist für mich klar das Thema Personal. Also ich glaube, ohne das wird es nicht funktionieren, und das ist, glaube ich, auch allen irgendwie ersichtlich, warum das ein Thema ist. Das zweite Thema für mich ist eine neue Lernkultur in Schule. Also die Frage, wie machen wir die Schule wirklich bereit für das 21. Jahrhundert? Und da hängt natürlich wahnsinnig viel dran. So, insofern ist es vielleicht auch nicht so klar, wie ich es jetzt irgendwie formuliere. Da ist sehr viel Musik drin. Aber ich glaube, das ist die entscheidende Frage, weil wenn wir unser Schulsystem, so wie es gerade ist, irgendwie immer besser machen und dann besonders gute FabrikarbeiterInnen fürs 20. Jahrhundert ausgebildet haben, dann bringt das denjenigen, die später mal in einem Job arbeiten, den es heute noch gar nicht gibt, auch nichts. So, also ich glaube, da müssen wir schon einmal irgendwie klar umsteuern. Und das Dritte, was natürlich eine große Rolle spielt, gerade auch in Berlin, ist so das ganze Thema Infrastruktur und das kann man jetzt eng fassen mit Schulbau, Schulsanierung. Da muss das einfach weitergehen. Man kann es aber natürlich auch noch weiter fassen mit der Frage, wo findet Lernen eigentlich überall statt? Und auch das Digitale mit dazu, ne? Ohne dass ich jetzt sagen will, alles muss irgendwie im digitalen Raum stattfinden, aber wir erleben ja eine Gesellschaft, die sich digitalisiert. Und ich glaube, auch darauf muss man irgendwie eine Antwort finden.
Nur noch eine Frage: Wer sind aus Ihrer Sicht die gesellschaftlichen Partner für eine gelingende Bildungspolitik?
Natürlich die SchülerInnen, die Eltern, das Personal in den Schulen. So, das ist, glaube ich, das, was irgendwie erstmal allen klar ist, weil die auch genau allein in so schulischen Mitbestimmungsgremien mit dabei sein müssen. Aber ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube, wir müssen diese Verantwortungsgemeinschaften größer denken. Ich glaube, dass eben nicht nur die Eltern und die PädagogInnen Verantwortung für den Bildungserfolg der Kinder tragen, sondern wir als gesamte Gesellschaft. Und das bedeutet für mich eben auch zu gucken, welche PartnerInnen gibt es in der Stadt, die auch ihren Beitrag dazu leisten können. Die einen vielleicht über ein gutes Bildungsangebot, die anderen vielleicht über, keine Ahnung, Essen, was in die Schulen reinkommt. So, das ist jetzt alles sehr holzschnittartig. Aber ich glaube, dass wir da durchaus sehr viel breiter denken müssen und gemeinsam Allianzen schmieden müssen, um es jetzt mal so hoch gestochen auszudrücken, um zu gucken, wie wir all das zusammenkriegen, was am Ende genau notwendig ist, damit genau die Kinder irgendwie gut aufwachsen können und eben mündige Teile dieser Gesellschaft werden. Es gibt dieses Sprichwort, irgendwie, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Es braucht tatsächlich dieses ganze Dorf oder am Ende diese ganze Stadt Berlin, um den 400.000 SchülerInnen, die wir hier haben, auch gerecht werden zu können, weil die natürlich andersrum auch wieder unsere Zukunft sind.
Okay, dann würde ich es mal an der Stelle so stehen lassen. Vielen Dank erstmal für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das sehen Sie jetzt liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber Louis Krüger sitzt mir gegenüber und hat die Sonne komplett im Gesicht. Das wirkt aus meiner Position so ein bisschen wie bei so einem Verhör, mit so einer, großen Lampe in sich, die leuchtet, kriegt. Vielen Dank fürs Gespräch. Erstmal alles Gute weiterhin. Wir gucken vielleicht mal im nächsten Jahr zurück. Im nächsten Jahr, um die Zeit ist wahrscheinlich voll im Vorwahlkampf. Insofern fand ich es interessant, jetzt auch schon mal zumindest ein kleines bisschen vorauszublicken, wo noch nicht alle ihre Programme geschrieben haben. Genau, danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie mögen, gerne wieder bis zum nächsten Mal. Lassen Sie sich bis dahin gut gehen. Haben Sie eine schöne Osterzeit, die liegt ja jetzt vor uns. Und bis dahin und bis bald. Regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.